Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Yael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin und heute sprechen wir über eine komplexe psychische Not, die posttraumatische Belastungsstörung, auch PTBS genannt. Gewalt, Mobbing, Unfälle, Missbrauch, alle diese Erlebnisse, die wir nicht verarbeiten können, machen uns krank. Wann spricht man von einer posttraumatischen Belastungsstörung? Welche Heilungschancen gibt es? Und wie können wir als Gesellschaft dazu beitragen, ein unterstützendes Umfeld zu schaffen? Darüber spreche ich heute mit Michaela Huber. Als psychologische Psychotherapeutin hat sie maßgeblich dazu beigetragen, dass in Deutschland die moderne Traumatherapie etabliert wurde. Für ihr internationales Engagement für schwer traumatisierte Menschen erhielt sie außerdem das Bundesverdienstkreuz. Sie ist Autorin zahlreicher Fach- und Sachbücher, hat unzählige Preise gewonnen, aktuell als beste Ausbilderin für Stress- und Traumafolgestörungen. Letztes Jahr gewann sie den World Women Award und sie hat eine Akademie mit zahlreichen Standorten in mehreren Ländern. Und jetzt geht's los. Hallo Frau Huber, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
Hallo Frau Adler, das ist schön, dass ich bei Ihnen sein darf.
Frau Huber, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht sehen können, wir nehmen hier gerade remote auf und das liegt daran, dass Sie aktuell in Portugal sind. Was machen Sie da?
Das ist eines meiner Institute, eins meiner Lieblingsinstitute, muss ich sagen, weil ich hier einen traumschönen Blick über die Algarve bis zum Meer runter habe. Und wir haben hier ein Institut, in dem wir Fortbildungen anbieten und Supervision und auch Therapie für die Leute, die zu uns kommen.
Sie haben mit Psychologen zu tun und mit Betroffenen, mit Patienten oder Klienten? Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Wir haben ganz viel mit Ärzten und Ärztinnen und Psychologen zu tun und auch allen, die in der Beratung, Betreuung, Begleitung von Betroffenen arbeiten. Und natürlich, ich arbeite auch und manche meiner Kolleginnen auch direkt mit Patienten.
Jetzt sind wir schon mitten im Thema. Es geht um posttraumatische Belastungsstörung. Können Sie erklären, was das ist?
Eine posttraumatische Belastungsstörung ist ein großes Problem für die Betroffenen. Es macht sehr viel Leid und es hat etwas damit zu tun, dass Menschen unerträgliche Erfahrungen gemacht haben. Erfahrungen, die über alle Maßen belastend waren. Und eine posttraumatische Belastungsstörung, die kann man frühestens 4 Wochen nach dem Ereignis diagnostizieren. Wenn es dann 3 Monate überschreitet, wird es chronisch. Und ist gekennzeichnet dadurch, dass die Leute unwillkürlich immer wieder an die furchtbaren Schrecken, die sie erlebt haben, die unaushaltbaren Situationen denken müssen, unwillkürlich, dass sie gleichzeitig auch Gedächtnisprobleme haben. Sie haben Übererregungszustände, sie haben Vermeidungszustände, in denen sie gar nichts mehr damit zu tun haben wollen. Und all diese Dinge, die engen ihre Lebensqualität sehr ein. Und das macht Leid.
Von welchen Traumata sprechen wir? Was ist so ein Trauma?
Trauma ist grundsätzlich etwas, was toxischem Stress unterlegen ist. Ein Ereignis, das ihre persönliche Fähigkeit, mit Stress umzugehen, so überflutet, dass sie ein Vernichtungsgefühl psychisch oder auch körperlich haben. Dieses Gefühl, was man so benennen könnte mit jetzt ist alles aus. Jetzt wird nie mehr so sein, wie es vorher war. Und da passiert etwas im Gehirn während der Einwirkung, was dann später die Symptome auslöst. Manche dieser Symptome verschwinden spontan, andere bleiben und dann müssen wir uns drum kümmern.
Und was sind das für Erlebnisse, die Betroffene dann durchgemacht haben?
Wir unterscheiden im Grunde 2, heute sogar 3 verschiedene Arten. Das sogenannte Typ-1-Trauma ist einmalig oder kurzzeitig, sowas wie ein Unfall oder andere plötzliche Ereignisse wie eine Naturkatastrophe. Mhm. Typ-2-Trauma sind die Ereignisse, wo der Mensch die Ursache ist, dass einem etwas Schlimmes passiert. Und da ist natürlich Gewalterfahrung jeder Art Nummer eins. Aber wir wissen heute auch, dass es eine Sache gibt, die am allerschlimmsten ist, und das ist sexuelle Gewalt in der Kindheit plus Misshandlung plus Vernachlässigung. Das nenne ich das Trio Infernal. Mhm. Das ist das, was am gravierendsten auf Typ 2 lädt sozusagen. Und inzwischen haben wir durch die Online-Möglichkeiten, einander zu schädigen, auch ein Typ 3-Trauma. Das sind diese Online-Traumatisierungsarten von finanziell plötzlich sind alle Konten abgegriffen und man stürzt ins Bodenlose und muss um seine Existenz kämpfen. Cyberbullying, Cybermobbing, das, was Loverboys, Mädchen und Frauen machen, wenn sie sich auf die Ferne unsterblich verlieben und die lassen dann Fotos machen und müssen dann
werden erpresst,
werden vielleicht genötigt, werden von dem Freund an andere weitergereicht und überredet zu Gangbangs und was auch immer. Von dort aus geht's dann wieder in Typ 2. Ne? Aber es ist interessant, dass es eine ganze Traumaart nochmal gibt, die uns zugewachsen ist übers Internet.
Wenn einem ein Trauma widerfährt, bekommt man ja nicht zwangsläufig diese Belastungsstörung posttraumatisch. Wann bekommt man das und wann nicht?
Es hängt davon ab, wie man mit Stress umgehen kann. Das heißt, Kinder sind prinzipiell gefährdeter, weil ihr Gehirn noch nicht ausgereift ist. Voll ausgereift ist ein Gehirn ungefähr mit 25. Mhm. Wenn man viel Vorbelastungen hatte schon oder in armen und elenden Verhältnissen oder in Kriegs- und Krisengebieten leben muss, ist es viel eher so, dass dann ein Ereignis kommt, das einen völlig überflutet. Und so gibt es ganz bestimmte Erkrankungsarten, wo wir erleben, dass die Leute schneller ausgehebelt sind mit ihrer Stressverarbeitungsfähigkeit. Das sind so die Vulnerabilitäten, die da sein können, dass eher die Stressverarbeitungskapazität überflutet wird von dem, was auf einen zukommt.
Wenn man als Geisel genommen worden ist, misshandelt worden ist oder als Soldat Schreckliches gesehen hat, da würde man doch denken, das ist für jeden Menschen traumatisch. Kann man solche schrecklichen Erlebnisse überhaupt unbeschadet überstehen?
Unbeschadet, das müssten wir sehen. Aber es gibt Menschen, denken Sie auch bei uns an Rettungskräfte, an Traumatherapeuten, an Notfallseelsorger. Wir sehen und erleben unendlich viel Leid. Wir werden Zeuge davon. Wir sind manchmal, wenn wir in akute Situationen reinkommen, auch sozusagen mittendrin. Es kommt sehr darauf an, wie stabil die Persönlichkeit ist. Mhm. Und da kommt es natürlich darauf an, was Sie für eine Kindheit hatten. Wenn sie sichere Bindung gelernt haben, wenn sie gelernt haben, dass sie auf jeden Fall mit dem, was auf sie zukommt, schon irgendwie fertig werden, wenn sie dieses Zutrauen haben und wenn sie eine Fülle von Stressverarbeitungsmöglichkeiten haben, also Kompetenzen, mit Stress umzugehen, dann sind sie weniger gefährdet.
Sie haben vorhin schon ein paar Symptome genannt. Woran merkt man, dass man vielleicht eine posttraumatische Belastungsstörung gerade entwickelt? Was passiert da mit einem?
Sie werden erleben, dass Sie Situationen haben, die Sie schlecht steuern können. Sie verlieren die Kontrolle. Etwas drängt sich Ihnen von innen auf. Sie haben Albträume, Sie haben plötzliche, durch irgendwelche Trigger nennt man das, Geruch, Geschmack oder Bilder. Auch im Fernsehen kann irgendwas vorbeikommen, draußen kann es hupen. Und plötzlich erinnert es Sie an etwas Schreckliches, was sie erlebt haben. Und das löst eine heftige Reaktion, meistens eine Übererregungssituation aus. Es kann aber auch zu Erstarrung oder sogar zu Erschlaffungszuständen führen, sodass man sich gar nicht mehr rühren kann. Und das nennt man Shutdown, dass man wirklich da sitzt in einer tiefen Trance oder in einer Erstarrungssituation und gar nicht mehr weiter weiß. Das sind so klassische Situationen. Und dann kriegt man viel Angst. Und bei Männern ist es öfter so, dass die Angst nicht spüren. Die gehen dann in Wut. Also die sind sehr schnell ärgerlich und wütend und rasten eher mal aus. Frauen fangen dann häufig an zu weinen, ganz plötzlich schießen ihnen die Tränen aus den Augen und sie denken, mein Gott, jetzt bin ich aber nah am Wasser gebaut oder so. Also man wird emotional so instabil und dann haben sie auch so Erschöpfungszustände. Das gehört übrigens auch noch dazu, dass dadurch, dass sie immer wieder so Schreckreaktionen haben und so von 0 auf 200 in einer Millisekunde sind, kriegen sie im Laufe der Zeit so eine Müdigkeit, so eine totale Erschöpfung, dass sie da hängen und nicht mehr weiter wissen.
Und welchen Einfluss hat es auf Schlafen?
Meistens einen schlechten. Sie schlafen komatös ein, nach 2 Stunden gehen sie mal für kleine Mädchen oder Jungs und dann kommen sie ganz schlecht wieder in den Schlaf zum Beispiel. Oder sie sind morgens um eine charakteristische Uhrzeit, das ist immer bei uns normalerweise so zwischen 2 und 5, da ist sowieso in unserer Psyche viel los. Und dann, statt es zu verträumen, wenn sie noch eine unverarbeitete Traumastörung haben, werden sie dann tendenziell eher wach und dann quält es sie. Dann sind sie so zwischen Traum und Wachen, haben viel Angst, schwitzen und es geht ihnen überhaupt nicht gut. Sie haben große Schwierigkeiten, wieder einzuschlafen.
Wenn Sie als Therapeutin jemand vor sich haben, wo Sie herausfinden möchten, ob dieses Krankheitsbild oder diese Störung vorliegt, wie untersucht man, wenn man jetzt kein Stethoskop für die Seele hat?
Wir haben natürlich Diagnoseinstrumente aller Art. Aber das Erste, was wir tun, ist, wir setzen uns hin. Das Wichtigste, was ein Mensch mit seelischen Erschütterungen braucht, ist, dass jemand da ist. Dass jemand zuhört, sich hinsetzt, aufmerksam ist, freundlich, liebevoll, respektvoll. Das ist die Nummer 1. Wir wissen aus den ganzen Studien, der wichtigste Faktor für eine Chronifizierung dieser Störungen ist gute Beziehung und Bindung, sowohl zu Hause als auch professionell. Dann haben wir natürlich Diagnoseinstrumente aller Art, zum Beispiel für die Erfassung überhaupt, was gab es möglicherweise für traumatisierende Ereignisse. Wir haben Selbstbeurteilungsfragebögen, wir haben diagnostische Interviews strukturierter Art, sodass wir dann auch in der Lage sind, die Diagnostik ganz solide zu machen.
Die Techniker macht den Mythencheck.
Mythos Nummer 1. Eine posttraumatische Belastungsstörung ist ein Zeichen von Schwäche.
Nein. Die Erfahrung von toxischem Stress gemacht zu haben, dafür kann man nichts. Es hat etwas damit zu tun, dass man es entweder ererbt hat, also man hatte Eltern, die traumatisiert sind oder Großeltern und Eltern und so weiter. Und dafür kann man ja schon mal überhaupt nichts. Oder es wurde einem in der Kindheit viel angetan oder man hat einfach Erlebnisqualitäten, die über alle Maßen belastend waren. Also das ist kein Zeichen von Schwäche, aber es kann natürlich sein, dass Menschen, die noch unreif sind, also kindlich sind oder die sehr viel schon Vorbelastungen hatten, eine in Anführung Schwäche mitbringen. Die kommen eine Weile mit allem Leben zurecht und dann kommt eine Sache, Jobverlust, Beziehung zu Ende und auf einmal haben sie das Vollbild einer posttraumatischen Belastungsstörung.
Mythos Nummer 2. Je früher eine posttraumatische Belastungsstörung therapiert wird, desto besser sind die Heilungschancen.
Stimmt, genau so ist es.
Und früher bedeutet nach frühestens 4 Wochen.
Wir lassen den Leuten meistens Zeit und dem Gehirn, dass es erstmal versuchen kann, selber damit fertig zu werden. Dann lässt man alle diese Zustände von außer sich sein, weinen, zittern, Rückzug und alle möglichen Dinge, sich ärgern schnell und so. Das lässt man durch sich durchlaufen. Die meisten schaffen das tatsächlich, wenn es nur ein einmaliges Ereignis war. Schwieriger wird es, wenn es lange gedauert hat oder sich häufig wiederholte.
Mythos Nummer 3. Traumata können über Generationen hinweg vererbt werden.
Ja, so ist es. Es gibt die Möglichkeit, über die beiden zentralen Achsen im Körper, die HPA-Achse, Hypophyse, Hypothalamus, Nebennierenrinde-Achse.
Das sind also Gehirndrüsen quasi, bis runter zur Nebenniere.
Genau, autonomes Nervensystem. Und das zweite ist die Darm-Hirn-Achse. Über beide Achsen können zum Beispiel durch die Plazenta von der traumatisierten Mutter, die eine PTBS hat, die Werte so beim Fötus sich verändern, dass ganz gravierende Schäden schon sozusagen ererbt werden. Also man ist nicht nur auf die psychische Vererbung über atmosphärisches Erzählungen, Verschweigen, Ausagieren in den Familien angewiesen, sondern man sieht heute, dass tatsächlich transgenerationale epigenetische und genetische Effekte erzielt werden.
Das war der Mythencheck der Techniker.
PTBS ist die Abkürzung von posttraumatischer Belastungsstörung, haben Sie gerade zum ersten Mal verwendet, deswegen kurz die Erklärung. Und dann haben Sie jetzt noch erwähnt Epigenetik. Wollen wir das auch noch mal kurz erklären, damit jeder weiß, wie kann man epigenetisch solche Traumata weitergeben?
Selber hat man eine bestimmte genetische Ausrüstung. Durch Stress verändert sich diese Ausrüstung. Und das, was da verändert ist, das gibt man weiter. Stress schaltet Gene aus. Und diese Gene können dann ihre Arbeit nicht tun. Die können dann nicht die Eiweiße produzieren, die dann die Zellen aufbauen, die man dann braucht, um in ganz bestimmten Regionen des Körpers gut funktionieren zu können. Und das kann eben insgesamt über den ganzen Stoffwechsel tatsächlich transgenerationale Effekte ergeben.
Wie verhalten sich dann also die Nachkommen traumatisierter Menschen? Was beobachtet man bei denen?
Unter anderem eine Veränderung des Cortisolspiegels etwa. Es kann zum Beispiel sein, dass Kinder physiologisch kleiner werden, wenn die Mutter eine PTBS hatte. Sie können einen niedrigeren Cortisolspiegel haben. Und das kann sein, dass sie häufiger in Trance gehen, dass sie schneller emotionale Reaktionen zeigen, wie Weinen und Übererregungszustände, dass sie Gedächtnisprobleme eher haben. Und so weiter. Es kann ganz deutlich, und wir sind gerade erst am Anfang dieser auch Menschenuntersuchungen von solchen transgenerationalen Effekten, auch physiologischer Art, dass man wirklich sagen kann, ja, es ist deutlich zu sehen, wir werden erleben, wenn es nicht verarbeitet wird. Dann gibt man es weiter. Mhm. Und die nächste Generation hat dann praktisch die Aufgabe, diese übertragenen Reaktionen sowohl selber im eigenen Leben, im eigenen Organismus zu verdauen, als auch eventuell Erlebnisqualitäten, die sich immer wieder aufdrängen, die man selbst als ständige Albträume oder furchtbare Visionen hat, dass man die verarbeiten muss.
Sie haben jetzt von erniedrigten Stresshormon Cortisol gesprochen. Normalerweise denken wir doch immer, Stress macht hohe Cortisolwerte.
Ja, das ist auch richtig. Akut macht Stress hohe Cortisolwerte. Aber chronischer Stress erschöpft das Cortisol. Und das Cortisol hat eine interessante negative Rückkopplungsschleife, so nennen wir das. Das heißt, es schiebt die Stressbewältigungsreaktion erstmal an und dann bremst es diese Reaktion wieder ein. Und wer chronisch dann gestresst ist, hat auf Dauer einen zu niedrigen Cortisolspiegel, was bedeutet, dass ganz bestimmte Impulse nicht mehr eingebremst werden und die laufen dann einfach durch. Das erleben die Leute häufig als sehr belastende Stressreaktionen.
Das ist interessant, dass Sie das sagen. Ich habe ein paar Patienten, die traumatisierte Vorfahren haben und die erzählen tatsächlich von Albträumen. Obwohl sie diese Situation nie erlebt haben, schildern sie ähnliche Albträume wie bei ihren Vorfahren, bei ihren Eltern und Großeltern. Ja. Und einige von denen haben auch Reizdarm. Man findet nichts anderes außer diese Geschichte ihrer Vorfahren.
Und das ist eben die Darm-Hirn-Achse, die zweite Achse neben der Hypophyse, die bekannte Hypophysen-Hypothalamus-Nebennierenrinde, die klassische Stressachse. Mhm. Aber die zweite Achse wird ebenfalls geschädigt und das muss sich erst einmal herumsprechen. Und da kann man dann tatsächlich nicht nur individuell, persönlich, man guckt immer nach der Ernährung, die man selber hatte oder die Erfahrung, die man selber hatte, aber es kann eben schon von den Ahnen kommen.
Und da muss man auch eine Behandlung eigentlich anbieten können, ne?
Ja, man muss die gleiche Behandlung machen, natürlich. Und insgesamt eine Art finden, besser mit dem akuten und dem chronischen Stress, den man selber im Leben hatte, umzugehen und eben eventuell auch realisieren, dass man sozusagen eine Bürde mit sich rumschleppt, von der man vielleicht das eine oder andere noch loslassen müsste.
Und was passiert, wenn man das unbehandelt lässt?
Es chronifiziert leider häufig. Man sagt so, 20-30%, die schaffen es so ohne. Die kriegen das einfach im Laufe des Lebens überwiegend durch gute Erfahrungen, die sie machen, wieder Boden unter die Füße, nette Menschen um sich rum, Unterstützung. Die kriegen das gut hin. Und die anderen, wenn die nichts machen, Übererregung führt dann zu Herz-Kreislauf-Problemen, Schlaganfallrisiko steigt. Sie haben den Reizdarm erwähnt. Wir haben viel Probleme im Magen-Darm, Verdauungstrakt generell. Wir haben Muskelprobleme durch die immer wieder Schreckreaktionen in der Muskulatur. Fibromyalgie ist ein Thema, chronisch gereizter Muskelfasern durch die chronischen Spannungen. Wir haben ganz viele Folgeprobleme, die körperlich wie seelisch auftauchen und bei den gravierenderen Traumatisierungsarten, also frühes Trauma durch andere Menschen, viel Gewalterfahrung, können die Leute bis zu 20 Jahre früher sterben.
Und wie sieht die Therapie aus, konkret?
Nummer eins. Bindung und Beziehung, das sagten Ihnen nicht alle. Aber wenn Sie einen traumatisierten Menschen mit seinen ganzen Unsicherheiten, der häufig auch bindungs- und beziehungsunsicher ist, vor sich haben, dann ist das Erste, was Sie tun, Sicherheit im Raum zu vermitteln, dem Menschen immer wieder zu ermöglichen, sich in Raum und Zeit zu orientieren, Boden unter die Füße zu kriegen und alle Ressourcen, die man jemals hatte, wieder zu aktivieren. Das geht den Leuten nämlich durch solche gravierenden Ereignisse erstmal flöten. Mhm. Und dann macht man eine Traumaexposition. Das heißt, man macht in sehr kontrollierter Form, so schonend, wie man das nur irgendwie hinkriegen kann, in Bits and Pieces, man nennt das die Hotspots, die Augenblicke davon, die am meisten geladen haben, die am meisten Nachwirkungen noch im Inneren haben, dass man die fokussiert und prozessiert mit bestimmten therapeutischen Methoden.
Also man geht ins Gespräch, in die Erinnerung oder muss man sich nochmal gefangen nehmen lassen und körperliche Gewalt erfahren, so in kleinen?
Es gibt sehr viele verschiedene Richtungen in dieser Traumatherapie, aber im Prinzip heißt das, in sehr kontrollierter Form sich zu vergegenwärtigen, während man hier in der Sicherheit ist, dass das dort passiert ist. Es muss Vergangenheit werden, damit das Gehirn, das hat einen expliziten Teil und einen impliziten Teil. Und der implizite, vorläufige Teil, da sind die schlimmen Traumamomente drin. Die schrecklichen Erinnerungen, die durch den Körper jagen. Und die fädelt man ein durch ganz bestimmte Behandlungsmethoden. Dazu gehört das EMDR zum Beispiel, also die Induzierung schneller Augenbewegungen. Oder ich arbeite gern auch mit der Bildschirmtechnik, sodass man den Traumafilm in kontrollierter Form anschaut, das Ereignis sich so auf diese Weise vergegenwärtigt auf der gegenüberliegenden Wand und so, dass man also wirklich wahrnimmt, was dort und damals passiert ist, während man im Alltagsbewusstsein hier und heute bleibt. Also man geht nicht so rein, als wäre man dort. Das macht den Unterschied aus. Ein Flashback, da drängt sich das Erleben auf als hier und heute Erleben. Und eine Bearbeitungsform wird immer die Sicherheit im Hier und Heute betonen und einweben.
Und wie ist es bei Kindern? Ist es genauso wie bei Erwachsenen oder sind es ganz andere Methoden bei Kindern?
Man kann mit Kindern auch mit EMDR arbeiten, man kann aber auch über Spielen arbeiten. Das heißt, man wird sehen, bei Kindern, die etwas nicht verarbeitet haben, die spielen erstmal so, dass die Situationen immer unglücklich ausgehen oder alles zerstört ist am Ende. Und man bringt den Kindern bei, dass sie Lösungen finden. Erstmal für das Spiel und dann kann man das auch symbolisieren mit den Selbstanteilen. Zum Beispiel der kleine Tim, der es so schlimm hatte, ne, das ist dann das eine Bärchen und der große Held, der dann dem Kleinen hilft, dass er das verdauen kann und verarbeiten kann und es beschützt. Also man hat auch viel über spieltherapeutische Möglichkeiten bei Kindern, Möglichkeiten viel zu verarbeiten. Aber man kann auch bei Kindern EMDR machen.
Haben Betroffene eigentlich ein bisschen Sorge, sich in Therapie zu begeben? Weil dann ist ja die Aussicht da, dass man diese traumatischen Situationen da wohl wieder durchleben müsste.
die meisten haben furchtbare Angst. Sie denken, sie müssen durch die Hölle gehen. Mhm. Und dann sehen sie, dass wir ganz langsam und sorgsam uns nähern. Und sie lernen, sich selbst und auch dem Prozess zu vertrauen und auch dem gemeinsamen Arbeiten, dass sie wissen, zur Not holt einen die Therapeutin auch wieder raus aus dem, wenn man irgendwo wegrutschen sollte, oder man schafft es selber, sich wieder da rauszuholen. Man macht es so sorgsam, dass man, also wenn man das gut macht, fangen wir an, erstmal mit normalen Belastungen im Alltag. Stichwort, als ich mich neulich verhalten habe, auf eine Art, wie ich das lieber im Nachhinein nicht gemacht hätte. Ja, so kleine Sachen, Stress, wo man im Nachhinein denkt, ah, das war doof. Da übt man. Und dann macht man erst die großen Sachen. Und meistens kriegt man das eigentlich zusammen gut hin. Und bindungsorientiert arbeiten, das muss man lernen.
Na klar.
Auch als Therapeut.
Hat das auch was mit Übertragung und Gegenübertragung zu tun, oder ist das eine falsche Rubrik Psychotherapie, die ich jetzt anführe, Psychoanalyse?
Interessant, dass Sie Übertragung und Gegenübertragung erwähnen. Je belasteter die Menschen waren, insbesondere durch andere Menschen verursacht, gequält und so, desto schwieriger haben sie es auch in der therapeutischen Beziehung. Und wenn es so chronische Sachen waren, ne, wie ich es vorhin erwähnt habe, Missbrauch, Misshandlung, Vernachlässigung, dann kann man sagen, eine Kollegin hat das mal untersucht, 80% der Übertragungen sind negativ. Das heißt, die Therapeutin wird wahrgenommen oder der Therapeut, du bist vernachlässigend, du achtest nicht auf mich, du tust mir was an, du siehst mich nicht, du gehst einfach weg, du verlässt mich einfach und so weiter, wenn der in Urlaub oder am Wochenende nicht zu erreichen ist. Und all diese Dinge müssen dann unter Umständen in einer längeren Therapie, deswegen ist bei chronischen Traumafolgestörungen auch 2 bis 3 Jahre Minimum oft, ja, damit wir das gut hinkriegen, müssen die Leute auch lernen, wieder in Beziehung gehen zu können. Denn es gibt die einfache PTBS und die komplexe. Und die komplexe ist die, wo die langfristigen Folgen sind. Und die komplexe PTBS, da brauchen die Leute einige Jahre, um auch überhaupt Beziehung wieder leben zu können. In einer Art, dass sie sich vertrauensvoll auf einen anderen Menschen einlassen. Und das lernen die oft erst in der Therapie.
Kann man das heilen?
Ja.
Also nicht nur damit leben lernen, sondern...
Ich habe das auch bei Leuten erlebt, die die Hölle auf Erden in ihrer Kindheit hatten. Also in einem destruktiven Kult groß geworden oder in irgendeinem super Horror, ja, in einer Familie, wo es nur Gewalt und Gewalt gab. Und es ist erstaunlich, wie viel die Menschen noch lernen können. Sie müssen aber die Falle vermeiden, sich entweder total auszuliefern, nimm mich und mach mit mir, was du willst. Das ist aber keine gute Beziehungsgestaltung. Die müssen auch in der Lage sein, sowohl misstrauisch als auch Vertrauen haben zu können. Und dieses zu lernen, das ist ein Abenteuer, das ist ein unglaublich intensiver Arbeitsprozess, den man da eingeht.
Was können denn Betroffene tun, wenn sie eine posttraumatische Belastungsstörung haben und der Psychotherapeut hat jetzt keinen Termin frei? Das ist ja auch nicht immer so einfach, gleich einen Therapieplatz zu finden. Was kann man selber tun? Sie haben ja schon gesagt, gute Beziehungen pflegen.
Ein mittleres Stresslevel versuchen zu halten, ist das Wichtigste neben guten Beziehungen. Das ist deswegen so wichtig, weil man sehr schnell zu viel Stress hat. Und sobald wieder zu viel Stress ist, geht die Kaskade wieder los. Man ist so aufgeregt und man kommt schnell, entweder weint man oder ängstlich oder erstarrt. Und deswegen ist es wichtig zu versuchen, dass man sich weder unterfordert, also nur im Bett liegen ist auch nichts, aber auf keinen Fall dauernd überfordert. Das ist sehr schwer, wenn Leute einen 40-Stunden- oder mehr Job haben. Sie werden wahrscheinlich dann auch merken, manches kann ich nicht mehr so gut. Aber was sie nicht lassen sollten, ist alles, was Freude macht. Alles, was ein bisschen unbeschwert einen sich fühlen lässt. Mit einem Tier umgehen, in die Natur gehen, mit harmlosen, netten Menschen was Harmloses, Nettes zu machen. Das ist unglaublich wichtig.
Welchen Einfluss hat die Belastungsstörung auf Beziehungen, auf Freundschaften, vielleicht auch auf den Beruf, Familie?
Man muss sich das so vorstellen, es ist der Boden unter einem mal weggebrochen. Total. Man ist ins Bodenlose gestürzt. Das macht nicht nur etwas mit dem Gefühl, Boden zu haben oder nicht, sondern es macht auch was mit Beziehungen. Man ist verlassen gewesen. Und das macht Bindungsunsicherheit. Das merken die Leute. Sie können sich nicht mehr so vertrauensvoll erstmal anvertrauen. Oder sie klammern. Und da wieder ein gutes Verhältnis zu finden, wie ich kann mich auf was verlassen, aber ich muss und kann auch selbst etwas schaffen und wieder so ein Beziehungsgefüge leben zu können, wieder oder manche auch erst zum ersten Mal. Das muss man lernen nach solchen schlimmen Ereignissen.
Wie kann ich als Nicht-Betroffene Betroffene unterstützen? Gibt's Tricks? Gibt's Tipps?
Freundlich und respektvoll sein. Sich nicht aufdrängen, aber immer mal wieder nachfragen. Wenn jemand akut traumatisiert wurde, einfach dabei bleiben. Die Leute sind out of order. Die ziehen sich mal zurück, mal sind sie ärgerlich, mal weinen sie. Und normalerweise ebbt das ein bisschen ab mit der Zeit, wenn man als Verwandter, Partner oder Elternteil so etwas erlebt. Bei jemandem dann sagt man, okay, wir sind da. Können wir dich ab und zu mal ein bisschen ablenken? Das ist immer gut. Aber auf keinen Fall bei Akuttrauma sich total aufdrängen. Du musst jetzt und lache doch mal und so, wenn es jemandem so schlecht geht. Das sollte man nicht machen.
Wenn ich Arbeitgeberin bin und habe jemand, der in meinem Team belastet ist, posttraumatisch, ist natürlich nicht so leistungsfähig. Was mache ich denn da? Wie gehe ich damit um?
Also Stichwort ist weder pampern noch überfordern. Das heißt, nicht du und ach, du kannst das ganz bestimmt nicht. Das erstmal fragen. Ist das in Ordnung? Kannst du das? Ich würde als Arbeitgeber jemanden, der wieder reinkommt, dem würde ich ein bisschen Stufen anbieten. Nicht gleich das volle Programm, sondern erstmal ein bisschen langsam wieder reinkommen. So gut, wie man das nur organisiert bekommen kann. Gleichzeitig aber durchaus am Ärmel zupfen. Komm, das meinst du nicht, probier's, ja? Mhm. Damit die Leute nicht das Gefühl bekommen, sie werden die ganze Zeit unterfordert. Mhm. Also beides gut zu balancieren, das ist, glaube ich, sehr wichtig.
Pandemie, Krieg, Erderwärmung, alles schwierige Themen, die auf die Gesellschaft jetzt einprasseln. Und man liest immer wieder, dass unsere Gesellschaft Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung zeige. Würden Sie dem zustimmen?
In gewisser Weise ja. Erstens mal durch die transgenerationalen Traumatisierungen, die nicht verarbeitet wurden. Wir wissen ja, dass immer nur ein kleiner Prozentsatz, vielleicht sind es 10, 20, 30%, wirklich aktiv die Schrecken der Eltern-, Großelterngeneration versucht, in sich selbst nicht anzureichern, sondern zu verarbeiten, gut damit umzugehen, sich davon zu lösen. Ich habe gerade ein Buch abgeschlossen, das heißt Narzissmus und Bindungstrauma. Ich halte den vulnerablen Narzissmus für einen vielleicht noch treffenderen Begriff als eine gesellschaftliche PTBS. Viele Menschen haben Angst, viele Menschen haben die Hoffnung, sieh mich doch. Ich will unbedingt dazu gehören und ich will gesehen, angenommen und auch geführt werden. Und das nennt man vulnerable Narzissmus. Mhm. Ganz viel finden wir das in den Opfern von Trauma. Haben wir sehr häufig diesen vulnerablen Narzissmus aufgrund auch dieser Bindungsunsicherheit, den sie haben. Und ich glaube, da ist einiges dran, dass man sagen kann, unsere Gesellschaft ist wackelig geworden, auch psychisch sozusagen als Gesellschaftspsyche. Wir müssen wirklich viel dafür tun, dass wir das stabiler bekommen, weil wir sonst in Gefahr sind, dass Konflikte so eskalieren, dass wir wieder Krieg in unserer Gesellschaft haben.
Krieg ist ja oft mit Männlichkeit verbunden. Ist das Behandeln einer posttraumatischen Belastungsstörung für einen Mann vielleicht nicht männlich genug?
Ja, viele Männer denken, ich will nicht betüdelt werden. Das ist das eine. Und das andere ist, hinter dieser Abwehr steckt häufig eine große Angst, die man mit zwei N sich nicht eingestehen mag, dass man doch Angst hat, mit den Dingen nochmal konfrontiert zu werden. Und dann versucht man erstmal zu funktionieren. Und erst wenn es gar nicht mehr klappt, dann kommen eben häufig über Nebengleise wie Suchterkrankungen oder so totale Zusammenbrüche, auch körperlicher Art, dass man Burnout kriegt oder sowas. Darüber kommen dann erstmal die Männer häufig in die Behandlung. Die wenigsten kommen gleich und sagen, ich habe möglicherweise eine Traumafolgestörung. Können Sie mal gucken, was wir da machen können.
Sie haben jetzt schon über Gesellschaft geredet. Haben Sie vielleicht noch zum Abschluss so ein paar Visionen, wie sich die Gesellschaft verändern müsste oder sollte, um ja mit dieser ganzen Belastungsstörung, die sich jetzt so andeutet, fertig zu werden? Was können wir tun?
Sich vor die Kinder stellen. Die Kinder besser versorgen. Kein Kind im Stich lassen. Die Entwicklung ist nicht gut, was in unserer Gesellschaft mit Kindern, die Vernachlässigung, Verwahrlosung, Gewalterfahrung haben, was mit denen geschieht, wie denen geholfen wird, wie Familien geholfen wird, die nicht mit diesem Megastress klarkommen. Das, finde ich, ist immer am allerwichtigsten. Wir müssen uns um die Kinder kümmern. Und dann die Jugendlichen, dass wir sie nicht im Stich lassen, nicht in Drogen abdriften lassen oder in Gewalt oder so in die Pornografie, Gemeinschaft. Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Die Leute sind im Moment zu vereinzelt. Wir müssen wieder Gemeinschaften bilden können, in denen Kinder, Jugendliche, Erwachsene eine gute, liebevolle, respektvolle, wertschätzende Art haben, miteinander umzugehen. Das ist unbedingt nötig.
Danke für diesen sehr wichtigen Appell, Frau Huber. Das war spannend und auch sehr berührend tatsächlich und auch wirklich wichtig. Und ich sehe jetzt einiges mit anderen Augen und muss das alles nochmal ein bisschen durchdenken. Und ich werde diesen Podcast ganz sicher auch nochmal hören. Und danke Ihnen sehr dafür.
Sehr gerne. Vielen Dank, Frau Adler. Alles Gute für Sie.
Für Sie auch. Das war's für heute. Wenn du uns bei Spotify hörst, dann freuen wir uns, wenn du noch an unserer kleinen Umfrage teilnimmst. Ansonsten erscheint die nächste Folge von uns in einem Monat. Um sie nicht zu verpassen, folge uns einfach in einer Podcast-App. Und wenn dir unser Podcast gefällt, hinterlasse uns außerdem sehr gerne eine nette Bewertung. Bei Fragen, Kritik oder Themenvorschlägen erreichst du uns unter podcast@tk.de oder auf den Social-Media-Kanälen der Techniker. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!